Vor allem sind die Hitzewellen, die auftreten, heißer, als sie ohne den Klimawandel gewesen wären. Also insgesamt in Europa sind die Hitzewellen, die wir dieses Jahr gesehen haben, 2 bis 4 Grad heißer. Also das bedeutet eben 34 anstatt 30 Grad zum Beispiel. Und das mag sich jetzt nicht nach viel anhören, aber es macht einen wahnsinnigen Unterschied in dem, wie sich Hitzewellen auf den menschlichen Körper auswirken.
Das war die Klimaforscherin Friederike Otto in einem Interview diese Woche mit dem Sender Tagesschau 24. Wie gefährlich diese heißeren Hitzewellen sind, von denen sie spricht, das ist eines unserer Themen in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hallo Sandra.
Hi Verena. Ihr hört die Folge vom 11. Juli. Heute geht es um eine 10-tägige Hitzewelle in Europa, die im Juni zu vielen zusätzlichen Todesfällen geführt hat. Dann sprechen wir darüber, dass die Banken den Kohlekonzernen wieder mehr Geld leihen, damit diese ihr klimaschädliches Geschäftsmodell weiterführen können. Und zum Schluss geht es um eine hochgesteckte Idee, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen.
Zuerst sprechen wir über die zunehmende Hitze durch den Klimawandel und wie gefährlich diese Hitze ist. Der Copernicus Climate Change Service, der Klimawandeldienst der EU, hat gerade in dieser Woche die Daten für den Monat Juni ausgewertet. Demnach war der Juni in Westeuropa mit einer Durchschnittstemperatur von mehr als 20 Grad heißer als jeder andere Juni zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Es gab eine Hitzewelle, die 10 Tage gedauert hat, nämlich vom 23.06. bis 2.07. Ja, und solche Extremtemperaturen wie bei dieser Hitzewelle sind laut Copernicus auch noch nie so früh im Jahr gemessen worden. Vergleichbare Hitzewellen hat es schon früher mehrfach gegeben, also in den letzten 20 Jahren. Aber die waren eben immer erst Mitte Juli und nicht schon im Juni.
Ja, diese 10-tägige Hitzewelle, die es in Europa im Juni gab, die hat die Forschungsgruppe World Weather Attribution jetzt genauer untersucht. In ihrer Attributionsstudie haben sie berechnet, wie viele hitzebedingte Todesfälle es in dieser Zeit gab und wie viele davon auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Dabei haben sie sich, das muss man dazu sagen, nicht die ganze EU angeschaut, sondern 12 europäische Städte mit zusammen 30 Millionen BewohnerInnen, nämlich Mailand, Paris, Barcelona, Rom, London, Athen, Madrid, Lissabon, Budapest, Zagreb, Frankfurt und Sassari. Das ist eine mittelgroße Stadt auf Sardinien.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Zahlen. In den 12 untersuchten Städten hat sich die Zahl der Hitzetoten während dieser 10-tägigen Hitzewelle durch den Klimawandel verdreifacht. Insgesamt kommt die Studie auf 2300 Hitzetote in dieser Zeitspanne. Und etwa 2/3 davon, also 1500 Todesfälle, sind demnach darauf zurückzuführen, dass die Erde sich erhitzt, weil nach wie vor so viel fossile Energie verbrannt wird. In den 12 Städten hat das dazu geführt, dass die Temperaturen während der Hitzewelle um 2 bis 4 Grad höher lagen. Friederike Otto hat es ja im Intro auch gesagt. Das ist wirklich sehr viel und für den menschlichen Organismus ein sehr großer Stressfaktor. Das gilt ganz besonders für ältere Menschen. Das haben frühere Studien ja schon mehrfach gezeigt und das zeigt auch diese neue Studie. 88% der Todesfälle betrafen demnach Menschen im Alter von 65 Jahren und älter.
Natürlich geht es in der Studie nur um einen Ausschnitt. Das betonen die Forschenden auch selber. Sie haben sich ja nur 12 Städte angeschaut, nicht die ganze EU. Aber es geht eben auch darum, nochmal klarzumachen, wie gefährlich die zunehmende Hitze ist. Die Klimaforscherin Friederike Otto vom britischen Imperial College, die an der Studie beteiligt war, sagt, Die Studie verdeutlicht eine einfache Tatsache: Wenn wir mehr Öl, Kohle und Gas verbrennen, sterben mehr Menschen. Ja, und die Umstellung auf erneuerbare Energien, die Gestaltung von Städten, die extreme Hitze standhalten können, und der Schutz der Ärmsten und Schwächsten, die sind absolut notwendig, um halt tausende Menschenleben zu retten, sagt Otto.
Das Team weist auch darauf hin, dass Europa durchaus schon Fortschritte gemacht hat, wenn es darum geht, Hitzeaktionspläne zu entwickeln. Aber da ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben, und vor allem braucht es langfristige Gegenstrategien, weil die Temperaturen ja noch weiter steigen werden und es in Zukunft noch mehr Hitzewellen geben wird. Gerade die Städte sollten mehr Bäume pflanzen, den Platz für Autos reduzieren und durch mehr Grün- und Wasserflächen den städtischen Hitzeinsel-Effekt verringern. Und die allerwichtigste Strategie ist natürlich, dass der Ausstoß von Treibhausgasen schnell und drastisch verringert wird.
Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Wir müssen über Kohle reden. Noch immer stecken die Banken nämlich weltweit jedes Jahr Milliarden Gelder in Kohlekonzerne. Das sind zum Beispiel Kredite, Anleihen oder Wertpapiere, die eben den Konzernen helfen sollen, die Kohleförderung weiter voranzubringen. 385 Milliarden US-Dollar haben die Banken zwischen 2022 und 2024 für die Kohlefinanzierung hergegeben. Das geht aus einem Bericht von 24 Umweltorganisationen, darunter Urgewalt, hervor. Das meiste Geld für die Kohle, nämlich fast zwei Drittel, stammt aus China. Aber die chinesischen Geldgeber beschränken sich auch fast ausschließlich auf Kohleprojekte im eigenen Land. Es folgen bei der Kohlefinanzierung die USA und Japan. Auf Platz 4 in diesem Ranking liegt die EU, die in den vergangenen drei Jahren 20 Milliarden US-Dollar in die Kohle gesteckt hat.
In Europa ist die britische Barclays Bank am dicksten im Kohlegeschäft. Insgesamt hat sie 4 Milliarden US-Dollar in den vergangenen drei Jahren für Kohlegeschäfte bereitgestellt. Auch die Deutsche Bank ist einer der größten Geldgeber in Europa für Geschäfte mit der Kohle. Zwischen 2022 und 2024 hat sie insgesamt 2 Milliarden Dollar in Kohleprojekte weltweit gesteckt, wobei die Bank mit Sitz in Frankfurt am Main von Jahr zu Jahr mehr Geld für die Kohle gegeben hat. Also verwunderlich ist es nicht. Die Kohlerichtlinie, die sich die Deutsche Bank selber gegeben hat, die ist ziemlich weich. Nämlich erst wenn ein Unternehmen mehr als 50% seines Umsatzes mit Kohle macht, dann schließt die Richtlinie der Deutschen Bank Geschäfte mit diesem Konzern aus. Ja, und damit bleiben die meisten fossilen Konzerne halt im Rennen.
Ja, insgesamt ist der deutsche Bankensektor beim Kohlegeschäft zweigeteilt, wie Klimaredakteur David Zauner in seinem Beitrag auf Klimareporter schreibt. Also lest gern rein, wenn euch das interessiert. Große Banken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank finanzieren danach den Sektor noch immer stark. Und die geben auch zunehmend mehr Geld. Aber die meisten Landesbanken, die würden sich aus der Kohle zurückziehen. Da ist eigentlich nur die Bayerische Landesbank eine Ausnahme. Die hat nämlich noch immer 50 Millionen US-Dollar in Kohle gesteckt. Tja, und wenn ihr euch fragt, warum die Banken den Kohlekonzernen noch immer Geld geben, naja, sie rechnen halt fest damit, dass sie ihr Geld samt Profite in den kommenden Jahren auch zurückkriegen. Und damit das passiert, müssen die Kohleanlagen auch noch jahrelang laufen. Und die Banken rechnen jetzt also nicht damit, dass das Kohlezeitalter bald endet.
Ja, das widerspricht allerdings internationalen Absprachen. 2021 gab es auf der Klimakonferenz im schottischen Glasgow einen gemeinsamen Beschluss der Länder. Darin wurden die Länder aufgerufen, ihre Bemühungen für einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung zu verstärken. Die Forderung zum Kohleausstieg wurde aber in letzter Minute ein bisschen geschwächt auf Druck von Ländern, die stark von der Kohle abhängen, wie zum Beispiel China und Indien. ist in dem Beschluss von Glasgow nur von einem schrittweisen Abbau die Rede, also Face Down statt Face Out, was ein Ausstieg bedeutet hätte. Und auch nur dann, wenn das bei der Kohleverbrennung freigesetzte CO2 nicht abgeschieden werden kann. Offenbar fühlen sich die Banken nicht an den Beschluss gebunden. Ja, oder wie es Katrin Ganswind von Urgewalt sagte, es ist so, als hätte es Glasgow nie gegeben.
Ja, und dann machen wir weiter mit dem dritten Thema. Und man muss auch gar keine Klimaforscherin sein, um zu wissen, dass die Menschheit schon viel zu viel CO2 verursacht hat durch die Verbrennung von Öl, Gas oder Kohle. Ja, sollen die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden, nämlich die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad, am besten bei 1,5 Grad zu halten, dann muss CO2 irgendwie ein- oder aufgefangen und irgendwo versteckt werden. Doch dafür fehlen wirksame Ansätze, die technischen Varianten wie Direct Air Capture, wo Maschinen CO2 auf der Luft filtern, die kommen nicht so recht voran. Andere wollen lieber die Natur für den Klimaschutz einspannen. So soll zum Beispiel die Aufforstung von Wäldern oder die Wiedervernässung von Mooren CO2 speichern. Doch dabei gibt es auch Probleme, weil die Menschheit eben noch viel Wald rodet.
Ein anderer Vorschlag kam in dieser Woche von dem Think Tank Energy Watch Group. Algenfarmen in Ozeanen sollen CO2 in großem Stil binden. Möglich werden könnte das, weil Algen wirklich sehr schnell wachsen. Also bestimmte Algen wachsen viel, viel, viel schneller als Bäume und deshalb können sie auch mehr CO2 binden. Verwenden werden sollen dazu freischwimmende Großalgen wie die Braunalge Sargassum. Diese bilden ausgedehnte freischwimmende Matten an der Meeresoberfläche. Innerhalb von 10 Tagen kann sich das Sargassum verdoppeln und eine 2 bis 3 Meter dicke oberflächennahe Schicht bilden, unter der sich Plankton und weitere marine Nahrungsketten ansiedeln können.
Ja, und auch wenn das Sargassum super schnell wächst, müsste der Anbau der Algen in sehr großem Maßstab passieren. Viktor Smetacek vom Alfred-Wegener-Institut, der an dem Policy Paper mitgearbeitet hat, schlägt eben deshalb vor, dass in Ozeanen, in den sogenannten subtropischen Wirbeln, Algenfarmen angelegt werden. Weil es in diesen subtropischen Wirbeln keine Tiefenströmung gibt, rotieren dort 200 Meter dicke, nährstoffarme Wasserschichten wegen der Corioliskraft um sich selbst. Und weil die Wirbel wenig Nährstoffe enthalten, leben dort wenig Fische oder andere Lebensmeerewesen. Es sind also Gebiete mit geringer Artenvielfalt, vielleicht so wie Wüsten an Land. Und in diesen Wirbeln sollen Rohre mit Pumpen und Schläuchen installiert werden, die kaltes, nährstoffreiches Wasser aus der Tiefe an die Meeresoberfläche befördern, um die Algen dort zu düngen, damit diese eben schnell wachsen können und dabei CO2 einlagern. Ja, und schon nach 2 oder 3 Wochen könnte man dann die Algen ernten.
Du sagst könnte, denn das ist ja alles noch Zukunftsmusik, also noch gar nicht umgesetzt. Laut Viktor Smetacek ist ein Pilotprojekt dazu in der Nähe von Kap Verde vor der Nordwestküste Afrikas in Planung. Und dann könnte man sehen, ob die Idee wirklich trägt. Das Vorhaben ist, ja, das muss man wirklich sagen, extremst ambitioniert. Die Energy Watch Group schlägt vor, mit der Maßnahme insgesamt 450 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zu binden. Das sind 1700 Milliarden Tonnen CO2. Und das ist schon eine echte Nummer. Letztes Jahr lagen die CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas sowie aus dem Abholzen von Wäldern bei 41,6 Milliarden Tonnen CO2. Es soll also in den nächsten Jahren fast 41 mal so viel CO2 aus der Atmosphäre geholt werden, wie letztes Jahr weltweit freigesetzt wurde.
Ja, warum so viel? Naja, erstmal soll das überschüssige CO2 herausgeholt werden, das sich derzeit in der Atmosphäre befindet. Und dann soll ja noch ein Teil des zusätzlichen CO2s, das sich wegen der Klimakrise in Biomasse und in den Ozeanen angehäuft hat, ja, das soll auch mit dieser Methode gebunden werden. Denn wenn man jetzt anfängt, CO2 in sehr großem Maßstab aus der Luft zu holen, dann erwartet man, dass sie Ozeane weniger CO2 aufnehmen, sondern sogar welches abgeben. Und dass das von der Klimakrise angekurbelte Pflanzenwachstum zurückgeht. Ja, und das müsste natürlich auch ausgeglichen werden. Und wenn das gelingt, dann könnte das dazu führen, so die Annahme, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre auf ein stabiles Niveau von 350 Teile pro Million sinkt. Und derzeit sind wir bei ungefähr 430 Teile pro Million, was quasi 40% über dem vorindustriellen Niveau liegt.
Das sind Maßstäbe, die man sich kaum vorstellen kann. Was soll denn mit den ganzen Algen passieren, fragt ihr euch. Ja, da gibt's mehrere Vorschläge. Man könnte die Algen einfach essen oder an Tiere verfüttern oder Biokraftstoffe daraus herstellen, Baustoffe oder Kunststoffe. Zum Beispiel, um diese ganzen Rohre zu bauen, die es für diese riesigen Algenfarmen bräuchte. Im Policy Paper heißt es, dass es in Ländern wie China, Indonesien, Philippinen und anderen schon eine Algenindustrie gibt. Und die produzieren derzeit rund 35 Millionen Tonnen Algen pro Jahr, allerdings an den Küsten. Würde das, was die Energy Watch Group vorschlägt, so umgesetzt, könnten aber so viele Algen geerntet werden, dass man die wohl nicht alle verwenden, verfüttern oder selber essen könnte. Ein Teil könnte deshalb als Algenblöcke am Meeresboden in der Tiefsee gelagert werden. Doch davor müsste man die Algen noch behandeln, damit sie unter Wasser nicht verrotten und CO2 wieder freisetzen.
Ja, dass es so eine Wunderwaffe gäbe, mit der man die Klimakrise einfach wieder in den Griff kriegen könnte, das ist wohl so eine Hoffnung, die insgeheim ganz viele hegen. Aber man muss schon sagen, dass man diese Algenfarmen dann in riesigem Ausmaß aufziehen müsste. Und es gibt schon Befürchtungen, dass so großflächiges Wachstum von Algen die marinen Ökosysteme beeinflussen könnte. Also wenn sich zum Beispiel eine Algenschicht losreißt und auf die Küste zutreibt. Ja, einen riesigen Algenteppich konnte man unlängst erst in der Karibik beobachten. Dort haben sich Millionen Tonnen Sargassum zum Beispiel an den Stränden von Puerto Rico angehäuft und dort haben sie jedes Leben quasi unter sich begraben, sodass es zu Zersetzungsprozessen kam, wobei dann eben übelriechende Gase wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff freigesetzt wurden. Ja, das könnte also das Leben an der Küste schon massiv schädigen. Es besteht also die Gefahr, dass ja das Gleichgewicht des marinen Lebens gestört wird. Und natürlich müsste auch eine ganze Lieferkette aufgebaut werden, also um diese Algen zu ernten, um die weiter zu verarbeiten. Auch wenn der ganze Ansatz vielleicht etwas vielversprechender klingt als irgendwelche Anlagen, die CO2 aus der Luft filtern sollen, zeigt das doch ganz gut, je krasser diese ganzen Klimafolgen weltweit werden, umso heftigere Maßnahmen und Ideen brauchen wir eigentlich, um die Krise noch in den Griff zu kriegen.
Das war's jetzt für heute mit dem Klima-Update. Wenn ihr uns gern hört, abonniert uns gern und hinterlasst uns eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Und dann bedanken wir uns noch bei Julia Dora, Miriam Brandt, Ricarda und Armin Kreiser, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Schönes Wochenende und tschüss.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.